Ja, die Einleitung ist tatsächlich kaum zu toppen. Ich jetzt auch einfach weitermachen können. Ich glaube, wir hätten einen schönen Abend gehabt, oder? Ich wäre auch hier geblieben, auch wenn ich jetzt... Super. Aber danke auch für das Lied. Du hast dann die Ruhe in den Sturm hinein gesungen. Wunderbar. Heute geht es um das Thema, ruhig zu werden in aller Herausforderung. Das ist das Thema. Und wir wollen uns heute so ein wenig damit beschäftigen, ja, wie man zur Ruhe kommt. Wie kann ich das gestalten? Wie kann ich das machen? Was gibt es da für Ideen? Zuerst aber den Text für heute Abend aus dem 1. Königbuch, Kapitel 19, die Verse 8 bis 13. Und er, also Elia, er ist ja gerade in der Wüste, hat den Zusammenbruch erlebt, hat erlebt, wie seine Seele einfach nicht mehr konnte. Und er sagt es aus tiefstem Herzen, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, es ist genug. Dann versorgt ihn Gott, Elia darf etwas schlafen und dann heißt es dort. Und er stand auf. Und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Ach, drückst du weiter einfach? Danke. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia, bis hierhin einmal. Wir haben heute den letzten Abend miteinander. Schön, dass so viele heute Abend noch gekommen sind. Und wir schließen so ein wenig diese Geschichte ab, diese sehr bewegte Geschichte dieses Mannes, der ja doch einige Herausforderungen hatte. Das mit der Versorgung, das war schon stark. Raben brachten ihm was zu fressen. Es war ungewöhnlich, was zu essen, Entschuldigung, nicht was zu fressen. Die Raben fraßen, aber er aß, genau. Ihr seid dabei, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. So, dann ist er dabei bei einer Witwe, die versorgt ihn. Da stirbt das Kind, das ist sehr herausfordernd. Dann ist er auf dem Karmel und fordert die Baalspriester heraus und er betet, dass Feuer vom Himmel kommt und es kommt tatsächlich. Also etwas sehr Gewaltiges, was er erlebt. Aber wir haben uns gestern insbesondere mit diesen Zwischenfrequenzen seines Lebens beschäftigt. Es ist ja nicht so, dass das einfach so ein Gang über Wolken 7 und von Sieg zu Sieg war. Wir lesen das in einer Art Ergebnisprotokoll, seine Geschichte. Aber dazwischen, da ist ja unheimlicher Stress. Also das alles so zu verarbeiten und sich dann anzuhören, zu müssen von diesem Ahab, du bist schuld, das trifft ja irgendwie auch die Seele. Und da war so viel an Herausforderungen, an Kämpfen. Ja, wir gehen von Sieg zu Sieg. Aber wir haben auch gesagt, zwischendurch gibt es eben auch den Kampf. Bevor wir den Sieg erringen, müssen wir den Kampf. Und es ist nicht nur so, dass Gott der gute Hirte ist, der uns von Aue zu Aue führt und nachher uns salbt mit seinem Öl und uns wunderbar den Tisch deckt. Dazwischen in diesem wunderbaren Psalm 23 ist eben auch das finstere Tal, durch das die Menschen durch müssen. So, und jetzt ist Elia in der Wüste und er sagt, es ist genug. Es ist genug. Und es war nicht nur, weil Isabel gesagt hat, ich bringe ihn um. Das haut den nicht umgehauen. Der war schon so oft in Lebensgefahr. Aber es war das, was du gerade gesagt hast. Dieser letzte Funke, der gefehlt hat. Es reichte ihm. Er hatte keine Lust mehr. Nicht noch mehr Herausforderungen. Jetzt muss das Leben doch endlich mal wieder ein bisschen schön, ein bisschen gelassener, ein bisschen ruhiger werden. Das ist sein Wunsch. So, und jetzt geht er zum Berg Horeb. Und das ist schon interessant, dass er dahin läuft zum Berg Horeb. Ich habe ihn mal genannt, den Berg der Gottesbegegnung. Berg der Begegnung mit Gott. Wir lesen von dem Berg Horeb im ersten Buch Mose, im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1, dass während Mose damals, also lange vor Elia, die Schafe seines Schwiegervaters Jitro hütete, dass er eben auf diesem diesem Berg Horeb unterwegs war und dort hat er diese Begegnung mit diesem brennenden Dornbusch. Und Gott begegnet diesem Mose damals am Berg Horeb in diesem Busch und Mose erlebt eine gewaltige Berufung. Und dann haben wir das nochmal im, steht es dort, genau, zweiten Buch Mose, also Exodus habe ich, zweite Buch ist das, Kapitel 17, Vers 6, da geht es darum, dass das Volk Israel in der Wüste ist, auch angeführt von eben diesem Mose und sie murren und maulen, weil sie nichts zu essen haben. Und dann heißt es dort, dass am Berg Horeb er auf diesen Felsen schlagen sollte. Und aus diesem Felsen kommt Wasser, was offensichtlich so reichlich dann war, dass das ganze Volk versorgt war. Ich kann verstehen, warum Elia genau zu diesem Berg ging. Er ging dorthin, weil er sich wünschte, seinem Gott zu begegnen. Er brauchte einen Ort, wo er hinkommt und wo er genau weiß, hier begegne ich dem, der damals schon diesem Mose begegnet ist und ihn neu berufen hat. Vielleicht brauchte der das auch. Wenn man so richtig fertig war und so nicht mehr konnte, dann wünscht man, wenn so ausgelaucht ist, dann wünscht man sich, dass man sich hinsetzt und dass man wieder so einen, ja, so diese Stimme Gottes wieder hört und sagt, komm, auf und weiter geht's. Das habe ich oft erlebt in meinem Leben. Ja, wir Pastoren, wir gehen auch nicht nur von Sieg zu Sieg, sondern wir haben auch so seelische Nöte und unsere Tiefen und unsere Kämpfe, so, die wir zu tragen haben, unsere Zweifel, auch manches Mal die Selbstzweifel. Und dann gehe ich auch öfters zu meinem Berg Horeb, also ich reise jetzt nicht nach Israel, um dort Gott zu begegnen, aber so einen Ort der Begegnung Gottes, den ich vielleicht schon einmal, oder wo ich schon einmal Gott begegnet bin, zum Beispiel, das ist eine Idee, zum, ne, wenn Gott einmal an einem bestimmten Ort zu dir gesprochen hat, da nochmal hinzugehen und zu sagen, Herr, hier hast du schon einmal zu mir geredet. Ich habe dich so wunderbar hier erlebt. Davon ist Gott natürlich nicht abhängig. Der kann überall sprechen, das weiß ich auch. Aber dass man vielleicht da hingeht und sagt, Herr, rede doch wieder zu mir. Ich glaube, dass dieser Elia das brauchte, dass er sich erinnerte. Der kannte ja die Schrift. Der kannte Mose. Und er wusste, an diesem Berg Horeb hat Gott Mose berufen. Herr, beruf mich doch auch wieder, bitte. Sprich doch dein Wort in mein Leben, dass ich wieder weiß, was ich tun soll. Und dass ich wieder weiß, wo ich hingehen soll. Dass ich irgendwie wieder eine Orientierung bekomme und eine Idee bekomme, wie es in meinem Leben vorangeht. Und dann ist es eben dieser Ort, wo das Wasser aus dem Felsen kam. Und er wünscht sich doch in dieser Wüste, in seinem Inneren ausgetrocknet sein, dass wieder Wasser des Lebens in ihn hinein strömt, was ihn lebendig sein lässt, wo wieder etwas wächst. Wir haben gestern von der Frucht des Geistes gesprochen. Erinnert ihr euch, dass diese Frucht ja nicht für uns wächst in unserem Leben, sondern sie wächst, ja, Liebe wächst. Nicht, damit ich mich an meiner Liebe oder an Gottes Liebe erfreue, vielleicht auch. Das ist ein Effekt, der einfach da ist. Aber vor allem kommt dann irgendeiner und sagt oder pflückt an mir rum und fordert von mir Liebe ein oder Sanftmut oder Geduld oder was auch immer. Und dann bin ich irgendwann eben auch mal leer gepflückt. Und dann brauche ich ganz neu diese Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus. Und ich brauche neu dieses Wasser des Heiligen Geistes, was in mich hineinströmt und was neue Frucht eben an mir, in mir wachsen lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass Elia an diese beiden Ereignisse erinnert und sich sagt, zu diesem Berg gehe ich gerade deshalb, weil dort etwas schon so Wunderbares geschehen ist an Menschen und mit Menschen und ich möchte gerne diesem Gott begegnen. Als er dann an diesem Berg angekommen ist, sagt Gott zu ihm, oder es heißt dann dort, und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Das könnte man ja echt als Vorwurf verstehen. Jetzt hat er sich aufgemacht, er ist ja schon echt übel dran. Ja, und manche, ich habe mich ja damit beschäftigt, mit diesem Text im Vorfeld, sehen das dann auch so, dass Gott ihn hier einen Vorwurf macht, weil Gott ihn ja gar nicht dahin berufen hat. Aber das würde ich nicht so sehen. Es gibt eine Geschichte im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Da ist ein Blinder am Straßenrand, Bartimäus. Die meisten von euch werden ihn kennen. Und er schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann kommt Jesus zu ihm und fragt ihn, was soll ich dir tun? Ja, das ist schon eine seltene Frage. Wenn ein Blinder vor dir steht, was soll ich dir tun? Aber Jesus wollte, dass jetzt dieser Bartimäus konkret wird und ihm sagt, tu mir das bitte in meinem Leben. Und so ähnlich verstehe ich diese Frage hier, was machst du hier, Elia? Ich lese das viel einladender, gar nicht als Vorwurf, sondern ein, was machst du hier an diesem Berg? Was ist dein Begehr, lieber Elia? Was möchtest du, dass ich dir tun soll? Und dann lässt er seinen ganzen Frust raus. Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn Zebaoth. Denn Israel hat seinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Diesen Text so ähnlich, den sagt er später schon mal und den hat er so ähnlich auch schon vorher gesagt. Und das zeigt ja, was da in seiner Seele wirklich los ist. Ich liebe das. Ich liebe das wirklich, dass Gott Menschen einlädt zu sich, die fertig sind und die am Rande sind ihres Könnens, ihres Machens, ich sag's mal so, entschuldigt bitte, die Schnauze voll haben. Und Gott lädt sie ein und sie dürfen sich ausdrücken und dann tun sie genau das, was im Psalm 62, Vers 9 eben auch steht. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Du darfst dein Herz ausschütten. Du musst nichts sortiert ihm bringen, sondern du darfst dich so ausdrücken, wie es dir gerade ist. Und wenn du dich selbst nicht verstehst, das kann ja sein, dass man so in dem, was man gerade Gott erzählt, sagt, Herr, verstehst du mich eigentlich so durcheinander? Hey, der Herr versteht dich. Schütte es einfach vor ihm aus, denn Gott ist deine Zuversicht. Und dann tut Gott genau das in der Folge, was Elia mit diesem Berg Horeb verbindet. Er begegnet ihm. Du musst nicht nur etwas für Gott tun. Elia damals und wir heute, wir müssen nicht nur etwas für ihn tun und denken, das wäre geistliches Leben. Geistliches Leben in der Tiefe ist eigentlich Begegnung haben mit Gott, und das Ziel ist, dass unser Herz zur Ruhe kommt vor dem lebendigen Gott. Der Kirchenvater Augustinus hat das einmal gesagt, im 4. Jahrhundert nach Christus, da schreibt er, und dann kommt er zu diesem berühmten Satz, den wahrscheinlich viele von euch kennen: Unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir. Der hat es damals schon verstanden, Gott ist auf Begegnung aus mit uns. Und dann begegnet er dem Elia. Der Herr sprach, Vers 11 bis 12a, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Bis dahin erstmal. Auch über diesen Text habe ich mir lange den Kopf zerbrochen. Warum kommt Gott ihm erst so? Warum kommt Gott ihm erst so? Und ich möchte mal eine seelsorgerliche Antwort versuchen zu geben. Ich glaube, dass Gott dem Elia so begegnet ist, weil es so in seinem Leben aussah. Wind, starker Wind, der die Berge zerriss, also da könnten wir schon vom Sturm reden. Vielleicht ist damit gemeint, hey, Elia, du bist vor mir und in deinem Leben ist gerade so viel Sturm, schon Orkan. Da ist so viel an Vorwurf, den du bekommen hast, aber den du auch wieder machst. Da geht's richtig, richtig ab bei dir. Da ist keine Ruhe, keine Stille, sondern da ist richtig heftig was los. Da bewegt sich was, aber nichts Positives. Dann kam ein Erdbeben. Und ich habe gedacht, was ist ein Erdbeben? Was passiert bei einem Erdbeben? Ich stehe hier, wenn jetzt Gott bewahre, dass jetzt ein Erdbeben passiert, aber dann wackelt der Boden. Und auf einmal wird es ganz unsicher unten. Und ich habe gar kein richtiges Fundament mehr. Es bröckelt etwas auseinander, es geht etwas kaputt. Als ich darüber nachdachte, habe ich gesagt, ja, genau das erlebt doch Elia gerade. Es geht etwas kaputt in seinem Leben, in seiner Vorstellung. Da ist Gott plötzlich so weit weg, da ist die Angst plötzlich da, die sich breit gemacht hat, und ihm wird der Boden unter den Füßen wirklich weggezogen. Und dann kommt ein Feuer, und dann habe ich gedacht, wofür steht dieses Feuer? Ich habe es mal Eifer für Gott genannt, aber ich habe es auch mal Übereifer genannt. Übereifer. Vielleicht ist der Elia jetzt auch so weit, dass er sagt, ich habe doch alles, sagt er ja vorher, ich habe doch alles gemacht. Ich habe geeifert für den Herrn. Und dann hätten sie doch eigentlich hören müssen. Kennst du vielleicht auch von dir. Du bist eifrig, du erzählst und du machst. Und dann erlebst du plötzlich, wie du dem anderen Vorwürfe machst, Vorhaltungen machst, dass der das nicht kapiert hat. Du hast dich doch so um ihn gemüht. Du hast so viel getan. Und aus dem Eifer für Gott, der ja eigentlich deswegen in uns brennt, dieser Eifer, um die Menschen zu gewinnen. Feuer, Eifer ist ja nichts Schlechtes. Ja, ich musste an die Jünger denken, wie zu Pfingsten der Heilige Geist auf sie kommt und wie sie, ja, wie das Feuer Gottes tatsächlich über ihnen brennt. Und es sickerte sicherlich auch durch in ihr Herz. Und dann gehen sie raus und sie erzählen die gute Nachricht von Jesus. Aber sie freuen sich dabei und sie lachen. Weißt du, wenn man eifrig ist für Gott und Menschen was erzählt, dann hat man selber Freude daran. Das ist ein gesunder Eifer, das ist ein gesundes Feuer. Und übereifrig, überfeurig wird man dann, wenn man merkt, man wird verbissen. Und man möchte es unbedingt ihm nochmal erklären. Und wenn er es nicht versteht, dann wird die Keule eben noch ein bisschen heftiger. Und dann kommt der Vorwurf, Herr, du hast doch und müsstest du nicht eigentlich. Ich habe doch so viel getan. Und es ist ein eigenes Feuer. Und der Herr war nicht im Feuer. Der Herr ist bei ihm gewesen. Aber sein Sturm, den er erlebte, das war nicht der Herr. Und dieses Erdbeben, das ihn den Boden unter den Füßen wegriss, das war nicht der Herr. Und dieser Übereifer, dieses übermäßige Feuer, was zum Vorwurf letztlich wurde, das war auch nicht vom Herrn. Und dann beginnt das, was Elia sich tatsächlich wünschte, was er sich tatsächlich wünschte an diesem Berg Horeb. Echte Gottesbegegnung. Jetzt hat Gott schon gesagt, wo er nicht drin ist. Vielleicht erlebst du das auch gerade. Einen heftigen Sturm um dich herum in dir. Der Boden wird dir unter den Füßen weggerissen und der Eifer einer Liebesglut für Jesus wirkt oder fühlt sich gerade eher an wie ein verbissenes Festhalten. Und da ist der Herr nicht drin. Wo stehst du gerade? Wie geht's dir gerade? Ich habe eine gute Botschaft für dich heute Abend. Der Herr will dir begegnen. Der Herr will dir begegnen in dem, was du gerade erlebst. An deinem Berg Horeb. Gott begegnet ihm und es heißt dann im Vers 12b bis 13, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Danach machte er übrigens weiter mit seinen Vorwürfen. Es ist nicht so, wenn jetzt Gott einmal begegnet, wir direkt, ist alles gut. Aber es wurde schon besser, glaube ich. Er ließ sich dann wieder berufen und so weiter. Dieses stille, sanfte Sausen, ich lese das mal mit euch von hier, Hebräisch, still, dack, dünn, mager, fein, leise, werden zum Beispiel die Kühe Ägyptens, die vom Pharao geträumt werden, die mageren Kühe, da steht das gleiche Wort. Also etwas ganz Dünnes, Mageres, Feines, Leises. Dieses sanfte Sausen im Hebräischen, die Mama, Windstille, Psalm 107, Vers 29, kannst du das nachlesen, das machen wir jetzt nicht. Da geht es dann darum, dass der Herr den Wind, den Sturm auf dem Wasser stillte. Gott begegnet ihm. Er erfüllt Elias Wunsch. Er begegnet ihm in seinem in seinem Sturm, in seiner Bodenlosigkeit und er begegnet ihn in seinem Übereifer. Und Elia erfährt, was im Psalm 46, Vers 11 steht. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. In der Stille erkennen wir Gott. In der Stille erkennen wir seinen Charakter, wie er ist. Und in der Stille erkennen wir auch erst wieder, was Gott eigentlich von mir will. Ich möchte gerne mit euch zwei Dinge besprechen, wie ich lernen kann, vor Jesus zur Ruhe zu kommen, vor Jesus stille zu werden. Ich schlage auf mit euch einen Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 35, Kapitel 4, ab Vers 35 bis Vers 40. Zur Ruhe kommen vor Gott, so habe ich das genannt. Der erste Punkt heißt, von Jesus lernen. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lass uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er, Jesus, war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Diesen Text, den rolle ich mal von hinten auf. Jesus fragt zu ihnen, habt ihr noch keinen Glauben? Ich habe mir bei diesem Text gefragt, ja, wofür sollten sie denn eigentlich Glauben haben? Wenn wir es in Bibelstunde wären, würden wir darüber sprechen. Sollte er vielleicht glauben, sollten sie dafür Glauben haben, weiß ich nicht, auch dem Wind zu gebieten? Also hätten sie sich vorne hinstellen sollen und sagen sollen, Wind, schweig still? Ich glaube, es war etwas anderes, was Jesus damit meinte. Der Punkt heißt, von Jesus lernen. Die klassische Auslegung dieses Bibeltextes, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, der ist eigentlich einfach und klar. Also jeder von euch könnte diese Predigt halten und du würdest das auch noch witzig machen. Ja. So, die klassische Auslegung, wir stehen da, wir sind Jünger, klar, und Jesus, ist auch klar. Die Probleme sind da, ist auch klar. Wir haben Angst, ist auch klar. Jesus schläft, gut. Wir sind panisch, wecken ihn auf und er sagt, warum habt ihr keinen Glauben? Amen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich zu einfach. Uns einfach immer nur auf die Seite der Jünger zu schlagen. Und zu sagen, ja, wir sind eben so, wir sind Menschen, wir haben eben Angst, es ist stürmisch im Leben und wir können gar nicht anders. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Jüngern damals im Boot und den Jüngern heute, die wir hier sitzen. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass Jesus nicht nur bei dir ist. Er sitzt nicht nur neben dir. Er umgibt dich nicht nur von allen Seiten und hält seine Hand über dir. Es ist mehr passiert, das die Jünger noch nicht erlebt haben. Aber nach Pfingsten ist es erlebt worden von den Jesus-Nachfolgern. Und jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der erlebt dieses Wunder. Jesus ist nicht nur bei dir, Jesus ist plötzlich in dir. Das ist ein Unterschied. Und wenn ich weiß heute, Jesus ist in mir und jetzt stehe ich da an diesem Boot und ich gucke mir die Szene nochmal an. Die schreien, haben Angst, Jesus schläft. Und dann denke ich so, oder ich frage dich, auf welcher Seite würdest du jetzt gerne sein? Doofe Frage. Jesus, oder? Warum tust du es nicht? Warum tust du es nicht? Warum legst du dich nicht einfach dazu? Vielleicht ist es das, was Jesus meint, als er sagt, warum habt ihr denn keinen Glauben? Nicht glauben, dass ihr auch jetzt den Wellen gebietet, dass sie still sein sollen. Sondern habt doch einfach Glauben, dass wenn ich da bin, du genauso ruhen kannst, wie ich auch ruhe. Und wenn Jesus in uns lebt und er liegt und ruht, dann lieg ich mit und ich ruhe. Ich entscheide mich also dafür, dass das Erste, ich entscheide mich dafür, ich will in meinem Sturm, in meiner Herausforderung, ich will so handeln wie Jesus. Und du sagst vielleicht, ich kann das nicht. Doch, du kannst das. Warum? Weil Jesus in dir lebt, mit seiner ganzen Kraft. Er sagt einmal, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, natürlich, ich reagiere manchmal wie diese Jünger. Auch ich habe Panik und ich habe Angst. Keine Frage. Und dann löse ich mich manchmal von diesem Jesus und vor allem von diesem Gedanken, dass er in mir lebt. Und dann höre ich Jesus nicht und dann denke ich, er schläft oder warum reagiert er nicht? Und dann brülle ich ihn an, Jesus, komm. Und Jesus Stimme kommt dann irgendwann zu mir und sagt, ich bin doch da, ich lebe doch in dir, in deinem Leben. Du könntest eigentlich ruhiger sein. Du könntest eigentlich jetzt schon ruhiger sein. Und diese Predigt predige zuerst ich mir selbst. Benny, du könntest eigentlich ruhiger sein. Ja? Winfried, du könntest eigentlich ruhiger sein. Dich darf ich so ansprechen. Du bist mein Kollege. So. Und jetzt nenn deinen Namen. Ich könnte doch eigentlich ruhiger sein, wenn Jesus doch in mir lebt. Nun nicht mehr lebe ich. Meine Panik, meine Angst, mein Eifer, meine Bodenlosigkeit, meine Sorge. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Damit unterwegs sein, das zu üben, immer wieder im Gebet, zum Berg Horeb zu gehen, zu meinem Berg Horeb, zu meinem Gebetspunkt und zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du in mir lebst. Da ist gerade so viel, was ich klären muss, da ist gerade so viel an Herausforderung, da ist gerade so viel Fragen, da sind gerade so viele Gedanken, da ist so viele, was soll ich tun und was soll ich machen oder was soll ich lieber lassen. Aber Herr, es ist jetzt erstmal wichtig, dass ich weiß, du lebst in mir. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die ihr euch abplagt. Kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, das bedeutet meine Herrschaft, meine Lehre, und lernt von mir. Und dann wird es jetzt ganz praktisch, wenn wir das jetzt kombinieren hier mit Markus 4, mit diesem schlafenden Jesus. Lernt von mir, leg dich doch hin und schlaf. Ich glaube, das Thema hatten wir gestern schon, oder? Mit dem Schlafen. Oder? Den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Vielleicht ist das eine Botschaft für uns. Wir dürfen ein bisschen mehr schlafen. Wir dürfen ein bisschen mehr ruhen. Und erinnert ihr euch noch, den Sein gibt es der Herr im Schlaf? Und dann, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und wir haben gefragt, hä, warum steht das denn da? Ich soll schlafen, aber Kinder sind eine Gabe Gottes. Wo ist der Zusammenhang? Und der Zusammenhang ist der, dass während ich schlafe, Gott etwas tut, genau wie ein Kind im Mutterleib heranwächst, ohne mein Dazutun. Wir dürfen ruhiger werden. Wir dürfen uns zu Jesus legen oder mit Jesus hinlegen, denn er lebt in uns. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich hätte es auch so überschreiben können, ich sehe das gerade in meinem Konzept hier, sich zu Jesus legen. Hätte jetzt zur Geschichte gepasst. Also, denkt einfach, Punkt 1, sich zu Jesus legen. Ich kann das jetzt nicht mehr verändern. Denn dann passt der zweite Punkt noch viel besser. Sich zu Jesus setzen. Wenn du magst, schlag mit mir auf eine Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Kapitel 10, Vers 38. Ab Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wir erleben hier eine total untypische Situation für die damalige Zeit. Jesus, der Rabbi, Jesus, der Lehrer, geht umher und normalerweise setzten sich zu einem Rabbi nur Männer. Das waren diejenigen, die lernen sollten. Und sie setzten sich zu den Füßen des Rabbis. Im Staub des Rabbis saßen sie und hörten seinen Worten zu. Und wer sitzt hier jetzt auch? Maria. Jesus war befreundet mit diesem Haus. Sie haben noch einen Bruder, den Lazarus. Und Martha, die kriegt schon die halbe Panik. Ach du je, wir kriegen Besuch, so viele Gäste kommen. Jetzt müssen wir aber erstmal, und der Fußboden wird nochmal gefegt, dann wird nochmal gespült und geguckt und sind alle da. Die Waschschüsseln müssen bereitgestellt werden, das Brot muss gebacken werden, die Getränke müssen kühlgestellt werden, was weiß ich, was die noch alles machen muss. Ja, jetzt kommt die ganze Bagage, die ganzen Kerle, jetzt müssen die bedient werden und gefragt werden und sie hetzt in die Küche und hier und da und sie ist richtig unterwegs und plötzlich guckt sie und was sieht sie? Meine Schwester, das faule Stück. Sitzt sie da rum? Die darf das ja gar nicht. Die darf das doch gar nicht. Das dürfen doch nur Männer. Aber sie nimmt sich das einfach raus. Und dann fragt diese Martha, unterbricht die Rede von Jesus. Jesus, siehst du das nicht, was hier passiert? Ist es dir egal? Die lässt mich alleine, ich bin hier nur am Schaffen. Und das geht doch so nicht. Außerdem ist das theologisch total falsch, was hier passiert. Jesus, du müsstest doch wissen, wie es geht. Und dann sagt Jesus was so wichtig ist für uns. Er sagt, für damals auch für diese Martha: Martha, Martha. Du hast viel Sorge und Mühe. Genau wie der Elia, ne? Sorge und Mühe hatte. Genau wie die Jünger Sorgen und Mühe hatte. Eins aber tut Not. Eins aber tut Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Eins ist wirklich notwendig, nur eins. Das war bei Elia notwendig, das war bei den Jüngern notwendig, das ist bei diesem Haus von Maria und Martha notwendig. Nur eins ist Not, dass du zur Ruhe kommst und zur Ruhe findest. Das ist wirklich notwendig in deinem Leben. Wir haben eine andere Sicht auf das Leben und auch, was notwendig ist. Wir sind voller Not, wir müssen so viel gestalten, wir müssen so viel machen, wir sind so im Hamsterrad unseres Lebens bestehen. So viel ist wichtig, so viel ist richtig, so viel ist zu machen, so viel ist zu tun, so viel ist zu gestalten und so weiter. Und Jesus sagt, eins ist Not und das nehme ich von dieser Maria gerade nicht. Was tat sie denn? Sie saß und hörte zu. Ei, reichlich wenig, oder? Reichlich wenig. Menschen mit hohem Antrieb, irgendetwas zu tun, die kriegen bei diesem Text meistens die Krise. Und dann wird auch diskutiert in Bibelstundenkreisen, wie gut, dass wir das jetzt nicht müssen. Ja, die sagen, ja, aber die Martha war doch auch, das war doch auch richtig. Und das war doch auch gut. Und es gibt ja auch wirklich Leute, die sitzen da die ganze Zeit und hören zu. Und dann wird dieser Text so auseinandergenommen und auf uns irgendwie übertragen und was dann richtig und falsch ist. Und man versucht, seine Persönlichkeit irgendwie zu entschuldigen. Dass man vielleicht auch so betriebsam ist. Es ist ja nicht schlimm, wenn du betriebsam bist. Wir müssen das ja sein. Wir müssen ja dieses Leben gestalten und anpacken. Und Jesus möchte übrigens auch, dass wir unsere Gaben einsetzen. Aber eins, nur eines ist wirklich notwendig. Und das nimmt Jesus nicht von ihr. Und was ist das? In der Gegenwart Gottes sitzen und nichts sagen. Und einfach Jesus auf sich wirken lassen. Ich hoffe, du siehst heute Abend diese Linie, die ich versuche zu ziehen. Und ich versuche, das wirklich zu umwerben, weil das, glaube ich, lebensnotwendig ist. Elia, er brauchte diese stille, sanfte Sausen in seinem Leben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Die Jünger brauchten eigentlich diese Ruhe. Habt ihr noch keinen Glauben, euch zu mir zu legen? Hast du Glauben, dich in deiner Herausforderung einfach mal zu Jesus zu legen? Und jetzt hier Maria, die sich einfach in die Gegenwart Jesu setzt, sich zu Jesu setzen. Die ersten Christen, so im 3., 4. Jahrhundert nach Christus, haben das tatsächlich, oder ich fange mal anders an. Es gibt ja heute ein großes Bedürfnis nach Stille und Ruhe, weil wir merken, wir sind so hektisch und wir sind hier mit dem Ding so beschäftigt, das nimmt uns so ein und wir sind so reizüberflutet durch Technik, durch Medien. Wir sind aber auch so betriebsam, weil man immer mehr fordert von uns, dass wir im richtigen Hamsterrad unterwegs sind. Und dann gibt es in der Gesellschaft, bei Christen und auch bei Nichtchristen, hohes Bedürfnis nach Ruhe und Stille. Und ich habe gemerkt, dass wir Christen oft keine Antwort darauf haben. Klar kann man jetzt sagen, du kannst zu Jesus kommen und dann wirst du ruhig, aber die meisten merken, das klappt auch nicht irgendwie. Ich bete zwar, ich lese die Bibel, aber ruhiger werde ich jetzt nicht. Und dann gibt es eine Tendenz, die ist schon seit vielen Jahren im Grunde genommen in unserem Land unterwegs, dass die Menschen sich in außerchristlichen Religionen diese Ruhe suchen. Es gibt ganz viele Menschen, die in der Meditation ihr Glück suchen, ihre Ruhe, ihre innere Mitte finden wollen. Im Buddhismus oder im Hinduismus, die leben das natürlich jetzt nicht so, wie das ein richtiger Buddhist oder ein richtiger Hinduist lebt, aber sie sitzen da und machen vielleicht ein Om und was weiß ich, wie sie ihre Hände halten, um einfach diese Ruhe zu finden. Und es gibt nicht wenige Kirchen, die das auch anbieten. Ich weiß nicht, ob das hier so ist, bei uns ist das so. Weil die Menschen ein Bedürfnis nach Ruhe haben und die Kirchen keine Antwort darauf haben, diese Ruhe in den Menschen zu befrieden. Also suchen sie sich irgendwelche fernöstlichen Praktiken. Aber wir haben auch Antworten als Christen. Im 3., 4. Jahrhundert nach Christus, da haben sich die Menschen auch Gedanken gemacht, wie können wir eigentlich besser zur Ruhe finden. Und es gibt eine richtige, tolle, alte Gebetsformen, Gebetsbewegungen, die dann entstanden sind und die gezeigt haben, dass Menschen tatsächlich einfach sich einmal hinsetzen und stille werden und einmal nichts sagen. Hast du das schon mal versucht, vor Gott zu sein und nichts zu sagen? Ist irgendwie doof, ne? Man will ja irgendwie mit Gott sprechen. Aber wir reden immer so viel. Wir reden so viel. Wir halten Gott Vorträge. Es gab im 3., 4. Jahrhundert dann Menschen, sogenannte Wüstenväter, die dann versucht haben, wie können wir dieses Gebetsleben, wie können wir da innere Ruhe erleben und empfinden? Das waren Christen. Und sie haben den Mut gehabt, sich einfach mal hinzusetzen, still hinzusetzen und einfach mal vor Gott nichts zu sagen. Ich verkürze das jetzt mal ein bisschen. Und dann gab es oft einen Satz, den sie gebetet haben, nur einen einzigen Satz. Sehr oft wurde dann der Satz des Bartimäus genommen. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann sind sie mit diesem Gebetswort einfach in die Stille gegangen und in die Gegenwart von Jesus gegangen. Und sie hatten das Bedürfnis, dass Gott ihnen begegnet, sie zur Ruhe finden. Und sie haben sich hingesetzt und sie haben einfach diesen Satz gebetet, immer wieder. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Sie waren im Gebet nicht hektisch und haben Gott keine Vorschläge gemacht, was er tun soll. Manchmal ist es wichtig, im Gebet einfach auch mal still zu sein, wie eine Maria da saß und einmal nichts sagte. Das ist eine Form, die ich dir gerne heute Abend mitgebe, eine Idee. Vielleicht hast du einen ganz eigenen Satz, mit dem du dich in die Gegenwart Gottes setzen kannst und ihn einfach mal beten kannst. Herr, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Oder wenn du Hilfe brauchst, dass du Gott keine Vorträge hältst und sagst, was er dir alles helfen soll, dass du einfach sagst, Herr, ich bitte dich, hilf mir. Und vielleicht mal 5 Minuten so in dieser Stille mit diesem einen Satz zu beten. Oder du musst eine Entscheidung treffen. Und du weißt gar nicht wie und dein Kopf ist voll mit Ideen und du betest einfach einen Psalm, einen einzigen Psalm, nur vielleicht ein paar Minuten lang, und zwar Psalm 32, nicht den ganzen, aber den Vers, ich glaube 8 ist es. Herr, weise mir den Weg, den ich gehen soll und leite mich mit deinen Augen. Herr, weise mir den Weg, den ich gehen soll und leite mich mit deinen Augen. Und das vielleicht innerlich ein paar Mal einfach wiederholen. Das kann zur Ruhe führen. So, ich bin fertig mit heute Abend. Nicht mit euch, ich komme gern nochmal wieder. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr das ein und andere mitgenommen habt. Ich möchte gerne diesen Abend, jetzt diese Einheit noch beschließen mit einem Gebet und ich darf dich schon mal nach vorne bitten, euch nach vorne bitten, denn wir werden danach das Lied singen, in der Stille angekommen. Und ich, ja, wir beten einfach mal. Lass uns aufstehen dazu, bitte. Und vielleicht erlebst du auch gerade diesen Dreiklang in dir oder vielleicht eine Sache, diesen Sturm, der deine Seele richtig durcheinander wirbelt. Dieses Erdbeben, das dir das feste Fundament, auf dem du eigentlich stehen solltest, unter den Füßen wegreißt. Und diesen Übereifer, dieses Feuer, was aber nicht mehr aus Liebe glüht, sondern sich in Vorwurf verwandelt hat. Und du merkst, eigentlich brauche ich dieses stille, sanfte Säuseln. Ich brauche diese Ruhe. Und vielleicht ist es eine Idee, heute und jetzt in diesem Moment einfach sich so in Gedanken, in den Vorstellungen, dieses Boot dir vorzustellen und wie die Jünger ja, sich so richtig Sorgen machen und Jesus schläft. Dass du vielleicht in Gedanken jetzt auf die Seite Jesu gehst und dich daneben legst. Und wir gehen zu der anderen Szene miteinander. Und da ist Maria und da ist Martha. Und eigentlich bist du genau wie diese Martha. Ich finde mich auch in ihr wieder. Und du hast es und du machst dir viele Gedanken und du machst dir viele Sorgen. Aber jetzt gehst du in Gedanken, im Geist, gehst du zu dieser Maria. Und du setzt dich einfach mal hin. Und du hörst Jesus zu. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du in uns dieses stille, sanfte Säuseln wirkst, was uns die Welt nicht geben kann, was auch alle Versuche, das irgendwie zu schaffen in uns, nicht bringen kann. Diese Stille von dir, die auch eine andere Religion, der Buddhismus oder der Hinduismus, nicht bringen kann. Herr, das kannst du. Wirke heute Abend in denjenigen, die unruhig sind, diese Stille. In der Stille wollen wir ankommen. Jetzt in diesem Moment. Dieses Lied noch miteinander singen und dir alle Ehre geben, Herr Jesus. Danke, dass du uns begegnest, wie du damals dem Elia begegnet bist.